Geht's euch gut? Ja. Gott ist gut, oder? Uns geht's gut, oder? Ich erzähle euch ein bisschen was vom Urlaub, bevor es losgeht mit der Predigt. Ja, ich kann echt nur sagen, Gott ist gut. Es war einer der schönsten, vielleicht sogar der schönste Urlaub. Wir haben so viel Gunst gehabt und Gott ist derjenige, der uns führt und leitet auf rechter Straße um seines Namens willen. Das wisst ihr, gell? Ich habe das Hotel insgesamt dreimal umgebucht, weil ich jedes Mal gespürt habe, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht. Und jetzt hatten wir zum Schluss ein Hotel direkt am Meer, ein Traum, 4-Sterne-Hotel. Und ich habe jetzt nochmal gegoogelt, weil ich gedacht habe, Bärbel, da gehen wir nochmal hin. Das kostet jetzt das Vierfache. Ja, das war so ein Schnäppchenpreis, unfassbar. Ja, und mir glaubt keiner, was wir nur bezahlt haben. Aber mit Gott ist alles möglich. Glaubt ihr das? Dann habe ich den Leihwagen genommen für 2 Tage. Dann habe ich auch 3-mal umgebucht. Der erste kostete 109 Euro für 2 Tage. Da durfte der Semi nicht fahren, weil erst Fahrer ab 25. Da war der Semi traurig und ich auch, weil ich habe keinen Bock zum Fahren. Ich gucke lieber die Landschaft an. Und wenn ich einen Chauffeur habe, ist das schön. Dann habe ich den zweiten gebucht. Der kostete 180 und da durfte der Semi fahren. Aber das war schon so ein Preis, wo ich nicht zufrieden war. Ist Gott auf unserer Seite? Dann, glaube ich, 2 Wochen zuvor sagt der Herr nochmal, guck nochmal rein, such. Und dann fahre ich runter, lese einen Namen von der Autovermietung, gehe da rein, schreibe die an. Sammy ist dabei. Bei der zweiten Buchung hätten wir 700 Euro Selbstbeteiligung gehabt beim Unfall. Bei der dritten Buchung war das Auto mit Sammy dabei, ohne Selbstbeteiligung für 86 Euro. Ist Gott gut? Ich bin ein Schnäppchenjäger. Ich liebe das. Ja, ich liebe das, wenn ich nichts bezahle oder fast nichts und trotzdem ein tolles Auto kriege. Das Auto war 3 Monate alt. Das war nagelneu. Und so gingen wir von Gunst zu Gunst. Das Hotel war einfach ein Traum. Wir haben jeden Morgen, Mittag und Abend mit Blick aufs Meer gefrühstückt. Gibt's was Schöneres? Wir waren an der Ostküste in Rhodos, wo immer ein Brieschen weht. Ja, es war immer so an der Grenze, dass für mich fast zu kalt war. Aber es war schön. Es war einfach wunderbar. Und dann haben wir gesagt, am zweiten Tag und am dritten Tag erkunden wir die Insel. Und ich hatte im Vorfeld schon so ein bisschen gegoogelt. Ich google immer viel und lese immer viel. Und da hatte ich so eine Influencerin gefunden. Und die sagte, wenn ihr wirklich griechisch essen wollt, müsst ihr in dieses Bergdorf gehen. So eine kleine Taverne. Und ich dachte, da fahren wir hin. Genau da fahren wir hin. Und dann waren wir auf dem Weg zu dieser Taverne, haben vorher noch in dem Schmetterlingstal angehalten. Da gibt es so ein Tal, wo Schmetterlinge sind, Millionen von Schmetterlingen. Nur wir waren gerade zur Zeit dort, wo es keine Schmetterlinge gibt. Aber das wusste ich vorher schon. Ja, wir haben uns da trotzdem mal angeschaut. War natürlich Touristenschlange hoch, Touristenschlange runter. Das war's. Ja, kostet dann nur, anstatt 6 Euro nur 3 Euro. Dann musste ich wieder schmunzeln. Aber alle am Schnaufen, am Stöhnen hier, den Berg hoch und wieder runter. Na, dann habe ich zum Semi gesagt, komm, jetzt fahren wir Richtung Restaurant, jetzt gönnen wir uns was. Wir bestellen alles, was es gibt. Ja, und auf dem Weg dahin fahren wir so Bergstraßen, so Serpentinen durch die Natur. Kein Auto kommt entgegen, nichts. Also Menschenleere, einfach ein Traum. Und plötzlich kommt dann Bergdorf, aber verlassen. Mit so einem Marktplatz und so einem Viereck. Da stand ein Reisebus, lauter Autos, aber keine Menschen. Eine Kirche und wir gucken so rum. Da war ein Riesengebäude. Du wusstest, das war verlassen. Sah aus wie so eine spanische Hacienda mit so Torbogen. Und wir so, was ist das denn? Und der Sammy, er liebt Lost Places. Er ist so ein Lost Place Jäger. Überall, wo da ist der Sammy gerne. Nur in Deutschland, wenn du da reingehst, kommt sofort Security oder Polizei. Und wir da ganz vorsichtig rein. Also gegenüber war so noch ein leeres Gebäude, also sie waren eigentlich alle leer, aber da war so eine kleine Feuerwehrstation reingebaut und da waren 2 und wir haben so, er gesagt, komm, wir gehen einfach mal rein, gucken, mehr als dass die rüberkommen, sagen sofort raus, passiert ja nichts. Und da sind wir da rein, die Fliesen waren noch drin, irgendwelche Tauben flogen rum und dann war noch die Badewanne und die Toiletten und es war alles so unwirklich. In Deutschland wäre das alles schon längst kaputt gehauen und irgendwie... Ja, die Holzrahmen waren noch da und es roch ganz seltsam. Und dann bin ich so die Treppe hoch. Dann habe ich gedacht, ah ja, das ist eine Steintreppe, die hält noch. Und wo ich oben ums Eck gehe und so, ich sag, was ist das für ein komisches Gebäude? Steht da plötzlich eine Frau auf dem Balkon. Ich so, ups. Und so im Schrecken sage ich, guten Tag. Griechenland, guten Tag, weißt du? Und sie so, ah, servus, hallo. Und ich so, ah, Deutsch. Und sie so, ja. Und ich sage, was ist das hier für ein Ding? Ja, wir wissen es auch nicht, das ist voll cool hier, oder? Und ich so, ja. Und dann sagt sie zu mir, wart ihr schon in Mussolinis Villa? Sag ich, was für Mussolini-Villa? Ja, die ist da oben, da müsst ihr die Straße hoch, voll cool, das lohnt sich voll. Und ich so, Mussolini, der italienische Diktator, was macht der auf Rhodos? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann fahren wir da mal hoch. Dann sind wir da hochgefahren und habe ich zum Sammy gesagt, ich glaube, wir sind dran vorbei oder ich weiß nicht. Und da war da auf griechischen Schild und ich dachte, man darf dann immer weiterfahren, aber das ging dann noch weiter. Der ging dann noch 6-7 Kilometer weiter und dann kam ein Hotel und ich weiß nicht, was das Hotel früher war, die Soldaten zur Bewachung von Diktator, ich habe keine Ahnung. Aber es hat mich an Obersalzberg erinnert, wo der Führer war. Und dann habe ich zum Sammy gesagt, komm, wir suchen die Villa. Und dann sind wir da rumgetappt eine Weile und gesagt, guck mal, da oben, da ist was. Und dann sind wir da hoch. Und später habe ich dann gegoogelt und recherchiert, das war die Villa, die Sommervilla vom Statthalter von den Italienern, die in den 30er Jahren Griechenland besetzt haben, von den Faschisten, ne? Und dann sind wir da hoch und die Villa steht noch wie vor 100 Jahren, ja. Da ist vieles kaputt, aber die Fliesen noch drin, alles, das wäre in Deutschland alles schon längst abgerissen oder kaputt. Also ich habe für die nichts übrig, versteht mich nicht falsch, aber es war einfach eine faszinierende Stelle irgendwie, ja. Und dann stand überall drin geschrieben, nie wieder Faschismus und Mussolini ist tot. Dann hätte ich am liebsten drunter geschrieben, Jesus lebt, aber sei es drum. Und ich fand es echt interessant. Da habe ich gedacht, ja, die Diktatoren, wie sie sich alles so bauen und am Ende bleibt doch nichts übrig, gell? Auch von unserem tausendjährigen Reich nichts. Aber Gott sei Dank ist unser Jesus, der ewig lebt, oder? Und es war einfach faszinierend, das zu sehen. Und dann war das auch noch nur ein paar Kilometer weg von unserem Bergdorf. Und später habe ich dann gegoogelt, die Geschichte, das war dann, die haben den Wald da aufgeforstet, die Italiener, und haben da 4 Bergdörfer gebaut. Und als die dann weg waren, die waren sehr böse zu den Griechen, wenn der Diktator da fuhr oder der Statthalter von Rhodos, mussten die Griechen aussteigen und sich verbeugen und dann wurden die noch geschlagen und kamen ins Gefängnis. Also die hassten die Italiener. Und als die dann weg waren, in den, ich glaube 43 mussten die gehen, dann war das für die alles nicht erhaltungswürdig. Die haben das einfach leer stehen lassen. Aber umso faszinierender für uns heute, gell? Ja, und dann waren wir im Bergdorf essen und dann haben wir viel zu viel bestellt, war ja klar. Ja. Lamm und Steak und Vorspeise, Nachspeise, Mittelspeise, Hinterspeise, Unterspeise. Also, boah, wir haben riesen Tüten mitgenommen, aber es war richtig toll. Also, es war so genau so ein Bergtaverne, wie man es sich vorstellt. Holzkohlegrill und so richtig toll. Ja, und dann sind wir weitergefahren. Was haben wir noch alles erlebt, Bärbel?
An dem Tag sind wir dann wieder
zurückgefahren. An dem Tag sind wir wieder zurückgefahren, genau. Da wollten wir dann noch zu den 7 Quellen. Die 7 Quellen ist nur noch eine Quelle. Es ist alles ein bisschen lustig in Griechenland. Ich habe gedacht, es ist wie in der Türkei. Optisch wie in der Türkei. So, die griechische Türkei oder so, keine Ahnung. Da hat es auch überall noch Moscheen von den 500 Jahren Besatzung durch die Osmanen. Aber man hat schon gesehen, es ist kein Kapital auf der Insel. Es gibt keine reichen Leute, nur ganz wenige. Und alles ist so Flickwerk. Die Straße ist Flickwerk, das Wasser ist Flickwerk, der Strom ist Flickwerk. Zweimal war der Strom plötzlich weg. Ja, und dann ging er wieder an. Und an. Also ist alles irgendwie so provisorisch, so typisch griechisch halt, wie man sich's vorstellt. Und trotzdem war es toll. Es hat was gehabt. Es war irgendwie faszinierend. Und ja, dann waren wir noch in Lindos. Das hat mich umgehauen, die Stadt Lindos. Ein Traum. Laute weiße Flachdachhäuser, wie aus dem Mittelalter, ans Berg geklatscht. Da kannst du mit dem Auto nicht fahren, du musst laufen oder mit dem Esel reiten. Aber das wollte ich dem Esel nicht zumuten, war viel zu warm. Dann habe ich gedacht, ich bin selber der Esel, der da rumläuft und schwitzt. Das war auch sehr faszinierend, war sehr schön. Obendrauf ist dann Johanniterburg wieder und um die Akropolis, um die Alte drumherum gebaut. Wollten 20 Euro Eintritt, war mir ein bisschen zu viel, aber ich dachte, das spare ich mir. 20, 40, 60, 80 sind 80 Euro, können wir gut essen gehen. Ich bin ja so ein Halbschwabe noch, so ein bisschen. Ne? Ich wohne zwar im Badischen, aber habe noch so ein bisschen schwäbische Gene. Wir hatten dann so eine Frau im Hotel, ich weiß nicht, wie alt die war, zwischen 20 und 30, war schwierig einzuschätzen. Die fiel im Semi schon am ersten Tag auf. Und die war immer alleine und die war so seltsam und Semi hat schon gemeint, ja, die ist irgendwie, ist die allein oder einsam, hat die gerade Schluss gemacht mit ihrem Freund, die sieht so traurig aus. Ja, und ich muss dazu sagen, einen Tag vom Urlaub wurde Barbara richtig krank, eine richtig brutale Erkältung, ja. Und wir haben dann noch gedacht, ob das überhaupt Sinn macht, in Urlaub zu gehen, aber Noemi auch, die hat es dann auch gehabt. Und ich war zum Glück verschont bis Donnerstagnacht. Und Donnerstagnachts fing es bei mir an mit Husten und Atemnot und allen Scheiß. Und um 4 Uhr bin ich wach gewesen, habe gebetet, sage, Herr, was ist denn los? Und dann zeigt mir der Herr eine Hexe, die vom Teufel geschickt wurde, ganz gezielt, um unseren Urlaub zu zerstören. Und die macht Buggedibu. Ich habe sie in ihrem Zimmer gesehen, in einer Vision, wie sie Buggedibu macht. Und dann wusste ich, was los ist, ne? Das Verrückte ist immer, du bist im Urlaub, du hast Urlaubsstimmung, du hast auch gar keine Lust so zum Beten und Bibel lesen, weil du willst einfach mal Ruhe. Was eigentlich dumm ist, aber ne, wir sind alles Menschen. Und ich habe gedacht, das kann da wohl nicht wahr sein. Ja. Und nach 1-2 Tagen wurde meine Erkältung dann richtig heftig. Und ich habe schon gedacht, irgendwie, was ist komisch. Und da habe ich dem Sammy und der Noemi erzählt. Und Sammy meinte dann, ey, die Frau da. Ich glaube, das ist die. Und da haben wir die beobachtet. Und komischerweise, die saß jedes Mal beim Essen immer hinter uns. Es waren 300 Betten im Hotel. Und die waren mindestens ein Pärchen dort. Also mindestens 600 Leute, aber eher Richtung 1000 Leute mit Kindern und allem drum und dran. Wie hat die das geschafft, immer hinter uns zu sitzen? Und Sammy sagt, immer wenn die hinter mir saß, habe ich Rückenschmerzen gekriegt. Ja? Schon am ersten Tag. Wir haben dann erst über Tage alles zusammengezählt. Versteht ihr, was ich meine? Aber das war alles super interessant. Letztendlich konnte sie uns nichts. Aber es nervt. Es ist ärgerlich, gell? Aber ich habe gedacht, guck mal, Mr. S., nicht einmal eine Woche Urlaub gönnt er uns, ohne da irgendwie Buckidibu zu machen. Und die hast du den ganzen Tag nicht mehr gesehen. Nur beim Frühstück. Und dann war die wie verschollen, ja? Keine Ahnung, was da los war. Und beim Abendessen haben wir sie auch ab und zu gesehen. Aber ich habe so gedacht, ja, nee, alles gut, ich lass mir meinen Fokus nicht rauben. Und ja, das war ganz komisch. Sie hatte so ein ganz verbittertes Gesicht, also fast schon unheimlich. Und wenn sie mit jemand sprach, den sie mochte, auf einmal konnte sie lächeln, war wie ausgewechselt, wie von einer alten Frau zum jungen Mädchen, ganz seltsam. Aber naja, es ist wie es ist. Ich will auch dem Feind nicht mehr Ehre geben als notwendig. Brauchen wir nicht, wir schauen auf Jesus. Und es war wirklich ein sehr entspannter Urlaub, trotz allem. Es war gut, wir haben viel erlebt, wir haben mal lustige Sachen erlebt, wir haben viel gelacht, gell? Willst du noch was erzählen?
Ja. Super. Zu dem Lindos noch ganz kurz. Das war so eine ganz schmale Straße, ganz viele Autos und Busse vor uns. Und dann musste man da um so einen Baum rum, an so einem Mini-Marktplatz quasi einen U-Turn machen, weil es anders nicht gegangen wäre. Und da war oben am Berg war ein Parkplatz, wo man dafür zahlen musste. Und ich glaube, es war sogar 10 Euro oder was pro Fahrzeug. Jeder musste da eigentlich parken. Und dann war da so einer mit einer Trillerpfeife, der quasi den Weg gewiesen hat. Und
ich habe gesagt, wir fahren einfach runter.
Ja, wir fahren einfach weiter runter Richtung Meer. Und der hat dann gefragt, ob wir parken wollen oder was wir wollen. Dann hat er uns da runter gewiesen. Und es waren so schmale Gässchen, da hätte keiner entgegenkommen dürfen. Und wirklich stelleweise so steil runter und Absätze. Wir waren froh, dass das Auto etwas höher war, also fast wie ein SUV, dass wir nicht irgendwo aufgehockt sind. Und letztendlich haben wir dann einen Parkplatz gekriegt, ohne was zu zahlen. Und dann sogar, wir wollten ja noch ans Meer runter, erst einmal das Städtchen ein bisschen angucken, sind lauter so Touristikboutiquen, wo man Sachen kaufen kann, so das Übliche halt. Und dann wollten wir aber auch noch ans Meer. Wir haben dann richtig schön in einem Café, einen richtig guten Kaffee getrunken, keinen löslichen, es war eine herrliche Barista-Maschine, lecker Kaffee, lecker Kuchen. Und dann sind wir noch ans Meer runter und haben dann direkt am Meer unten geparkt. Und da war es richtig schön windstill. Und wir hatten im Vorfeld mit der Reiseleiterin, wir haben über All Tours gebucht gehabt, ein Gespräch. Und sie meinte, wir hatten ja bei unserem Hotel Kiesstrand, dass das das sauberere Wasser wäre. Aber komischerweise, Lindos war ganz feiner Sandstrand und das Wasser war viel klarer und viel wärmer als bei uns. Und da bin ich dann sogar ins Meer rein und es war richtig schön gechillt der Nachmittag. Also es war trotz allem geführt und geleitet in allem. Auch die Tage, die wir das Auto hatten und unterwegs waren, waren nicht so heiß. Macht natürlich Sinn, wenn man ein bisschen was angucken will, wenn es nicht zu heiß ist. zu dem Auto noch zu sagen, der war teilelektrisch. Und dummerweise, wir haben den mit 2-Strich-Tankfüllung gekriegt. Mein Mann, so wie er halt ist, hat gelesen, dass es nicht überall Tankstellen im Überfluss gibt. Haben wir das Ding gleich mal voll gemacht, aber wir haben es nicht annähernd irgendwie runtergekriegt. Der hat irgendwie überhaupt nichts verbraucht, was natürlich auch positiv ist. Ja, und zum Rückflug wollte ich noch was sagen. Also im Rückflug hatten wir übelste Turbulenzen. Also sind in ein richtiges Unwetter reingekommen, da mal kurz so wupp runtermäßig sind Mage gefahren, wirklich auch schlecht wurde. Und dann denke ich irgendwie, halt mal, auch das Wetter muss uns gehorchen.
Und musst du zu erzählen, dass die Leute
geschrien haben? Ja, die Leute haben geschrien, einer hat geschrien, oh Gott, ich will nicht, dass wir abstürzen. Und ganz viele, oh Gott, oh nein. Und wow. Es war richtig Panik im Flieger, weil der Pilot dann auch noch zu der Kabinencrew gesagt hat, sie müssen sich auch sofort hinsetzen, anschnallen, alles in Position. Und wenn irgendwas wäre, sie geben uns Bescheid, welche Position wir einnehmen müssen. Also es war sowas, wir sind schon oft geflogen, auch nach Amerika. So übel hatten wir es echt noch nie. Und dann Semi saß am Fenster, Noemi nebendran, Thomas, dann war der Gang und ich saß auf der anderen Seite drüber, also jetzt nicht so in Sprachnähe, aber komischerweise im selben Moment fingen Thomas und ich an zu proklamieren und zu befehlen in Jesu Name, das ganze Unwetter wird jetzt ruhig, wird jetzt still und dann wie als wackel, wackel, wackel und ganz plötzlich wieder ganz ruhig und gechillt. Ich so, nur danke, Jesus. Hab mich dann wieder gefangen, weil zwischendurch habe ich echt auch mal nach einem Beutel gesucht, weil ich gedacht habe, es wird schlimmer als erwartet. Aber ja, manchmal vergessen wir, welche Autorität wir haben. Aber wir haben auch übers Wetter die Autorität und müssen nicht alles so hinnehmen, wie es der Feind uns entgegenwirft.
So, ganz schnell noch zum Abschluss. Was mich echt fasziniert hat, waren die Menschen, die wir kennengelernt haben. Ich kann ja immer Spaß machen und lustig sein mit dem Busfahrer und im Café, wo wir waren und überall. Und komme gleich mit den Leuten ins Gespräch und alle wollen nach Deutschland. Alle würden sofort nach Deutschland kommen. Ja, na, ich sage, ich würde gerne nach Rhodos kommen, sollen wir tauschen? Ja, komm, wir kratzen die Bilder raus aus dem Pass, ich klebe deins rein, du meins und dann passt es. So, und irgendwann habe ich gedacht, was wollt ihr alle in Deutschland? Aber wenn du das da siehst, die haben nur die 6 Monate Saison und dann ist rum, dann ist da keine Arbeit, da gibt es nichts. Ja? Und es ist bittere Armut wirklich überall. Und ich habe noch nie so viel leerstehende Häuser gesehen wie dort auf Rhodos. Oder Rohbauten, ja, die nicht weitergebaut wurden, keine Ahnung warum. Und wo wir dann wieder in Deutschland waren, wo wir nach Hause gefahren sind, habe ich zum ersten Mal, komischerweise, so intensiv gesehen, wie schön es in Deutschland ist. Es blühen ja gerade die ganzen Felder, der Wind ging so durch den Weizen und so. Ich dachte, Mann, wir leben schon in einem guten Land, wirklich. Da manchmal muss man raus, um wieder zu sehen, wie gut es uns geht, oder? So, und dann kann man wieder dankbar sein und dann kann man wieder freudig sein. Und ich habe mir echt so gedacht heute Morgen, warum ist immer wieder Krankheit da? Warum werden wir mit Krankheit attackiert? Und ich habe echt so gedacht, ja, um die Freude zu rauben. Um die Freude zu rauben. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und wenn der Teufel dir die Freude rauben kann, dann wirst du offen für Zweifel. Und wenn du anfängst zu zweifeln, hast du, wenn du nicht aufpasst, ein Resultat, was deinen Glauben zerstört, was deinen Glauben attackiert. Der Teufel will nur unseren Glauben attackieren. Weil wenn wir nicht mehr glauben, nicht mehr vertrauen, dann hat er uns besiegt. Versteht ihr? Und ich lasse mich von dieser Erkältung nicht unterkriegen. Ich habe es immer noch recht stark. Aber ich weiß, dass das nicht die Wahrheit ist. Amen. Und ich bin heute hier. Uns geht's gut. Wir schauen nach vorne. Und der Herr hat immer wieder was Neues für uns. Heute wird der Martin predigen. Martin, du darfst schon mal eine Weile nach vorne kommen. Vor ein paar Wochen hat der Herr zu mir gesagt, lass den Martin predigen. Ich bin dann auch immer überrascht, wenn der Herr mir solche Sachen sagt, weil ich dann denke, der Martin predigen, hä, wie und so. Aber ich diskutiere nicht mit Gott. Ich habe gelernt über die Jahre, einfach gehorsam zu sein, das zu machen, was der Herr mir sagt. Und ich weiß, dass er es besser weiß als ich. Amen. Und ich freue mich, dass er eine neue Generation zieht, eine neue Generation von Männern und Frauen Gottes, die dem Herrn dienen. Amen. Und ich freue mich für das, was der Herr im Martin aufs Herz gelegt hat, was er dir und mir heute weitergibt. Sei offen dafür, freu dich. Und ich glaube, das wird richtig gut. Amen. Halleluja. Komm, gib ihm mal einen kleinen Applaus, das tut ihm gut.
Ja, dann starten wir mal mit einem kleinen Gebet. Ja, danke, himmlischer Vater, dass du unsere Augen und Ohren offen sein lässt, sodass die Geheimnisse des Himmelreichs uns offenbar sind und immer mehr werden. Danke dafür, dass unser Herzen offen sein lässt, dass wir fruchtbaren Ackerboden haben und dein Wort auf diesem Feld, auf diesen fruchtbaren Ackerboden und 30, 60, 100-fach Frucht bringt. Und ja, danke dafür, dass du uns neues Leben geschenkt hast. Wir, die wir dem Tod geweiht waren, uns hast du neues Leben, ewiges Leben geschenkt. Danke für diese Gewissheit. Danke für diesen Frieden. Und ja, danke dafür, dass wir dieses Leben hier auf Erden aber auch nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern aus deiner Kraft leben dürfen. Und ja, dass wir wissen, du gibst uns die Kraft für alle Herausforderungen, die vor uns stehen, für jeden Dienst, den du für uns hast und jede Aufgabe. Und in der Christus sind wir mehr als Überwinder. Es ist vollbracht. Und wir dürfen mit Freude und Leichtigkeit vorangehen und die Reise hier mit dir genießen. Ja, dann zur Predigt. Kennt ihr das? Die Sonne scheint, das Leben ist gut, ihr seid in einem schönen Park oder liegt auf einer grünen Wiese, ihr lest im Wort Gottes und dann passiert es. Und dann passiert es. Ihr stoßt auf Bibelstellen wie, wer mich verleugnet, den werde ich auch von meinem himmlischen Vater verleugnen, oder wer bis zum Ende durchhält, wird errettet und Verdammnis kommt oder droht zu kommen. Und warum das so ist und was man dagegen tun kann, das wollen wir uns heute mal anschauen. Und dafür gehen wir dann einfach mal Neu-Genfer, Matthäus 13,10. Ja gut, ich denke, ich lese es einfach aus meinem Wort, das ist einfacher für mich. Aber ihr könnt dann ja mitlesen. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Erstmal warum? Weil um dem Himmel zu kommen, muss man ja gerechtfertigt sein aus Glauben. Also kann man auch davon ausgehen, dass auch die Geheimnisse des Himmelreichs nur für Leute gedacht sind, die auch durch Glauben gerechtfertigt sind. Deswegen ist es ihnen halt gegeben, weil sie durch Glauben auch gerechtfertigt sind. Also es ist schon mal so eine Grundvoraussetzung. Und auch der Grund, warum der Zeile davor gefragt wird, warum er in Gleichnissen redet, damit es halt denen, die würdig sind, auch offenbart wird und werden kann. Dann lesen wir mal weiter, Vers 12. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Wer da hat, wer Glauben hat, dem wird gegeben. Er hat den Herrn als Arzt, eigentlich Arzt im Ruhestand, weil er hat uns schon geheilt, jetzt vor allem im Neuen Bund. Im Alten Bund war es der Arzt, im Neuen Bund ist es der Arzt, der uns schon geheilt hat. Und wir haben ihn als Versorger, Yahweh Jireh, das heißt zwar eigentlich wörtlich der Herr, der mich sieht, aber es wird oftmals auch der Herr, der mich sieht oder meine Nöte sieht, auch als das, der Versorgername vom Herrn benutzt. Ja. Also wir haben den Arzt, wir haben den Versorger, wir haben den Schutz, auch vom Herrn, Psalm 91 und viele andere gute Stellen. Und wir haben das Leben im Überfluss, durch die neue Schöpfung, die wir in Christus sind, wir sind mit allem versorgt, was wir brauchen. Und wir haben halt auch die Gewissheit des ewigen Lebens dann auch. Und wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Weil wer da nicht hat, der da nicht glaubt, der kann vielleicht auch materiellen Überfluss haben, aber irgendwo in seinem Leben wird er wahrscheinlich auch starken Mangel leiden. Das heißt ja auch im Wort, die Hand kann den Mund nähren, aber die Seele kann nur der Herr sättigen. Und die werden sicherlich in irgendeiner Art und Weise Mangel leiden, auch wenn sie denken, sie kommen aus eigener Kraft hin. Und final, sofern sie halt nicht zu Lebzeiten Jesus Christus als Erlöser annehmen, die Gnade annehmen, gehen sie halt auch noch in die ewige Verdammnis. Also wir haben uns Wirt gegeben, schon hier und danach, und die da nicht haben, denen nicht. Vers 13. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede, hatten wir ja schon am Anfang. Sie sehen und sehen doch nicht, sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft. Das ist auch ganz wichtig. Es ist nicht nur wichtig, dass man würdig ist für die Geheimnisse des Himmelsreichs, dass man gerechtfertigt ist durch Glauben, um sie auch offenbart zu bekommen, sondern es bedarf auch das offene Herz dafür, dass sie sich einem offenbaren können. Jetzt im Neuen Bund ist es ja auch so, wenn wir gerechtfertigt sind durch Glauben, zieht ja der Heilige Geist in uns rein, der auch unser Lehrer ist. Das heißt, wir müssen durch Glauben gerechtfertigt sein, um den Lehrer zu haben, plus dann noch ein offenes Herz haben, damit der Lehrer uns lehren kann. Und die haben halt, wir dann noch. Und dann sind Ohren sind verstopft und ihre Augen. Bei welchem Vers sind wir denn jetzt gerade? A15, okay. Ja, genau. Augen sehen nichts und ihren. Sie wollen mit den Augen nichts sehen, mit den Ohren nichts hören, mit ihren Herzen nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte, auch Rettung schenken könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Augen hören. Ja, also sie haben offene Herzen, um es zu empfangen, oder sind geöffnet. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Erstmal ist interessant, dass hier steht, viele Propheten und Gerechte. Also hier ist von Gerechte auch die Rede, auch praktisch durch Glauben gerechtfertigt, die halt würdig sind, die Geheimnisse des Himmelreichs offenbart zu bekommen. Plus, dass jetzt halt Jesus auch wirklich sehr, sehr stark hier in den Evangelien die Geheimnisse des Himmelreichs offenbart und vor allem halt die Gnade, der neue Bund, eingeführt wird. Und was ja das größte Geschenk überhaupt ist, wenn man einfach nur durch Glauben gerechtfertigt ist und nicht durch Werke. Ja. Genau. Dann gehen wir mal noch kurz dazu zu Matthäus 7,6. Genau. Auch sehr, selbst im Sprachgebrauch ein bekannter Ausspruch. Gibt ja viele Sachen, gell? Nichts Neues unter der Sonne. Hiobs Botschaft. Oder wie die hier zum Beispiel auch. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Also das Heilige, die Geheimnisse des Himmelreichs, also das Heilige, die Perle oder auch, nicht vor die Schweine, also vor Leute, die überhaupt nicht offen sind dafür. Und denn sie könnten sonst eure Perlen zertrampen und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Ja. Also die Leute sind gar nicht offen dafür, sie tun es nicht wertzuschätzen, sie tun es mit Füßen treten und wenn man dann wird man sogar noch angefeindet für womöglich. Vor allem in Ländern, in westlichen Ländern jetzt zum Glück nicht, die zumindest offiziell christlich sind, viele. Aber es gibt auch noch Länder natürlich mit richtiger Christenverfolgung, wo auch Leute wegen ihrem Glauben umgebracht werden. Deswegen muss man halt einfach verstehen, das ist einfach für die wollen, die glauben und die wollen, für die sind einfach die Geheimnisse des Himmelreichs. Und da soll man sich einfach vom Geist leiten lassen, mit wem man da was teilt auch, ja. Auch wenn es natürlich gut ist, die frohe Botschaft zu verkünden, ja. Gut. Dann kommen wir jetzt mal zur Einleitung auch, weil dann gehen wir jetzt mal in ein paar Bibelstellen rein mit der drohenden Verdammnis, wo wir mal drüber gesprochen haben, die ja mal einen schönen Sommertag in einem Park vermiesen können oder wie auch immer. Und deswegen gehen wir da jetzt mal rein in Matthäus 10,32. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich von meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich von meinem Vater im Himmel verleugnen. Könnte man erstmal denken, ist irgendwie bedrohlich klingt das. Weil wenn ich das jetzt wörtlich nehmen würde, dann könnte man ja meinen, wenn man Jesus irgendwann mal verleugnet oder unter Androhung vom Tod oder wie auch immer Jesus verleugnet aus Furcht vor jemandem, dass man die Errettung dann verlieren könnte. Das könnte man ja erstmal meinen, gell? Aber zum einen kann man ja mal überlegen, wie das eigentlich ist mit einem irdischen Vater. Wenn ein irdischer Vater einen Sohn hat und der Vater wäre meinetwegen irgendwie bekannt, wie auch immer, und er würde auf Leute treffen, die ihn wegen seinem Vater bedrängen würden und er würde aus Furcht oder Angst vorm Tod den Vater verleugnen, aus Schwäche oder Furcht heraus, dann würde man wahrscheinlich auch kaum auf die Idee kommen, dass unter Androhung von Gewalt dieser irdische Vater jetzt seinen Sohn für immer ablehnen würde oder verleugnen würde, weil ihm Gewalt angedroht wurde. Und dann gab es ja auch noch einen Apostel, einen der 12 Jünger Jesu, der hat Jesus ja auch verleugnet, sogar dreimal, gell? Petrus. Und der ist ja auch ins Himmelreich eingegangen, hat danach auch wieder dem Herrn gut gedient, ja. Und wie Jesus ja schon gesagt hat, davor in der Eingangsvers, den wir besprochen haben, dass er oft in Gleichnissen redet. Man muss einfach verstehen, hier ist einfach eine sehr starke Metapher, man sollte Jesus nicht verleugnen. Es geht hier nicht um Errettung. Es geht darum, man sollte Jesus nicht verleugnen, weil es einfach schade ist, weil wir eine große Schuld hatten vor Gott. Sie wird uns verlassen. Er ist für uns sogar ins Kreuz gegangen in Menschengestalt, Gott, also Jesus Christus, und hat für uns bezahlt. Und dann wäre es auch schön, wenn wir uns zu ihm bekennen. Ja? Zumal wir auch wissen können, als Errettete, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist der Himmel. Weil selbst wenn man uns tötet wegen unserem Glauben, werden wir halt im nächsten Moment beim Herrn, was 100-mal besser ist, selbst als der gefühlte Himmel auf Erden. Die glücklichste Person aller Zeiten, die hier ihr Leben geführt hat, das kam nicht im Ansatz an das Leben danach beim Herrn wohl ran. Ja. Ah, dann gehen wir mal zu Matthäus 18,8. Und wenn es deine Hand oder dein Fuß sind, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Hände oder beide Füße behältst und ins ewige Feuer geworfen wirst. Also Hölle. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du gehst einäugig ins Leben ein, als dass du beide Augen behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wirst. Klingt erstmal relativ bedrohlich, könnte man sagen. Und ja, aber man muss ja sagen, selbst die religiöseste Person mit Werksgerechtigkeit und allem Möglichen würde wohl kaum auf die Idee kommen, sich das Auge auszureißen oder die Hand abzuhacken, gell? Um dieser drohenden Höllenqual zu entgehen, gell? Und das ist einfach ein ganz klarer Vers, der unterschreibt, dass wir jetzt einfach auch, Jesus sagt ja selbst, dass er in Metaphern redet, aber man sieht auch hier, das ist einfach eine starke Metapher, auf die Idee wird keiner kommen. Wir als Errettete wissen eh, dass wir errettet sind, uns ist vergeben für alles, was ist, was war und was jemals sein wird. Theoretisch, grundsätzlich kann man es vielleicht auf die Leute anwenden, die noch nicht errettet sind, aber auch für die ist es eine starke Metapher trotzdem, weil das wird keiner machen, dann nimm lieber die Gnade an. Aber man soll halt einfach nur erkennen, dass man nach dem Guten trachten sollte und auch nach der Gnade natürlich auch. Ja. Also, ja, ist einfach starker Vers, unterschreibt, dass wir es hier auch mit Metaphern zu tun haben. Genau, dann gehen wir mal zu Matthäus 6, 14, 15. Uiui. Wenn ihr den Menschen eure Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Aber wie ist es denn jetzt? Ich meine, wenn wir, Jesus Christus hat für alle Sünden gezahlt am Kreuz, jemals sind, waren und sein werden. Und wenn wir das angenommen haben, sind wir bedingungslos vor Gott gerecht gesprochen. Das heißt, wenn man jetzt praktisch jemanden nicht vergeben würde, wäre das ja praktisch ein Werk, was man tun würde, oder ein falsches Werk, was einen wieder disqualifizieren würde. Und es macht keinen Sinn, wenn man auch die ganzen anderen Bibelstellen zur Gnade anschaut. Also man sieht einfach, man muss wieder erkennen, wie ich vorher auch schon gesagt habe, uns ist einfach total viel vergeben vor Gott. Viel mehr, als unsere Mitmenschen uns schulden. Deswegen sollten wir halt auch diesen vergeben. Also hier haben wir jetzt einfach eine starke Metapher, dass wir erkennen, was Gott für uns getan hat und dass wir einfach deswegen, da Gott uns so gnädig war, uns unseren Mitmenschen gegenüber auch Gnade walten lassen sollten. Genau. Dafür gibt es eine sehr gute Gleichnis, sogar ein klassisches Gleichnis, Matthäus 18, 23. Was ist jetzt auch nochmal betont, was ich gerade so ein bisschen gesagt habe. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihnen, der ihm 10.000 Talente schuldete. Bei mir ist noch die Anmerkung, 10.000 Talente entsprechen damals praktischen Tagelöhnerlohn von 20 Jahren. Also der reine Lohn, jetzt ohne Ausgaben. Kann man vielleicht sagen, ist heute viel so viel wert wie ein Haus, so irgendwie so ein Familienhaus irgendwie. Also das, was vielleicht ein Mittelständler oder eine normalbürgerliche Person oder halt einfach ein normaler Bürger so am Ende seines Lebens angehäuft hat, so vielleicht dann. Ja. Oder einige davon. Brauchen tut es man nicht, weil man kann es eh nicht mitnehmen, wo wir hingehen, aber nein. Und genau, dem 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn, mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit ihm, mit seinem Diener, und ließ ihn frei, und auch die Schulter ließ er ihm. Doch kaum war der Mann die Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete, also vergleichsweise geringe Summe. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen. Weil du mich angefleht hast, hättest du da mit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir hatte. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis sie ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und hier sind einige interessante Sachen. Erstmal geht es darum, dass es ja den König gibt und den Mann, der ihm diese hohe Summe schuldet, da diese 20 Jahre Tageslohn, 10.000 Denare. Und der König ist Gott und der Mann sind wir. Weil unsere Schuld, wir haben große... Der König ist Gott, der Mann sind wir und uns wurde die Schuld erlassen. Weil Gott ist unser Schöpfer, für den wir uns zu rechtfertigen haben für unser Tun hier. Und und die Schuld ist gewaltig, die er uns erlassen hat. Jeder falsche Gedanke, jede falsche Handlung ist uns erlassen worden. Und wenn wir dann den alles vergeben wurde, unserem Bruder begegnen, der uns irgendwas schuldet oder irgendwie in unserer Schuld steht, ist es eigentlich schon fast, und da eigentlich eine Lappalie ist im Vergleich zu dem, wie wir uns gegenüber Gott rechtfertigen müssen, ist es schon extrem traurig und kaltherzig, dann da Härte walten zu lassen, wo uns doch so viel vergeben wurde. Und jetzt ist wichtig, können wir nochmal zu Vers 34? Ja. Ja, genau. Und deswegen und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Wichtig ist hier zu verstehen, Folterknechte, also es geht um Züchtigung, hier ist auch nicht von der Hölle die Rede, und zurückzuzahlen, was er ihm schuldig war. Bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Ich meine, aus der Hölle könnte man gar nicht mehr herausgelassen werden auch. Und ist die Frage, man tilgt die Schuld da ewig sozusagen. Gell? Also es geht hier um Züchtigung, muss man halt verstehen, weil der Herr so eine Person, die die Gnade empfangen hat, aber komplett unbarmherzig zu ihren Mitmenschen ist, halt natürlich auch züchtigen muss. Jetzt nicht weil der Herr böse ist, sondern halt, um halt die Person auf den richtigen Weg zu bringen und damit die Person halt auch den Mitmenschen nicht mehr schadet, weil das ist ja auch ein gemeinschädliches Verhalten soweit. Ja. Und ich denke, hier sieht man auch einfach wieder sehr gut, dass es halt einfach darum geht, dass wir erkennen, dass wir uns so viel vergeben ist vor Gott und dass wir wegen auch unseren Mitmenschen vergeben dürfen sollen oder gerne sollen. Und ja, aber dass es halt einfach nicht um Errettung geht, weil uns ist schon alles vergeben vor Gott. Ja. Ah ja. Dann gehen wir mal zu Dann gehen wir mal zu Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir kommt und sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, den Willen meines Vaters im Himmel tut. Was bedeutet das jetzt, dass man halt Jesus Christus als Erlöser angenommen hat und auch als Haupt angenommen hat, erkannt hat, dass es Gott ist, Menschengestalt, und ihn als Herrn angenommen hat und sich damit auch seinen Willen praktisch untergeordnet hat. Es geht jetzt nicht darum, dass man Werke tun muss, man muss einfach verstehen, hier geht es halt um die Gnade. Ja. Aber wir haben ja auch den Geist in uns, der uns dann auch leitet. Ja. Können wir weiterlesen. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Erstmal muss man verstehen, in deinem Namen prophetisch geredet, wenn sie nicht von neuem wiedergeboren waren, war das dann wohl auch nicht von Gott. Dämonen ausgetrieben, man kann den Namen Christus natürlich auch so benutzen, um Dämonen auszutreiben und Kranke zu teilen, weil es einfach der Name ist, dem sich jedes Knie zu beugen hat und der Name, der halt einfach Krankheit und die Macht des Feindes besiegt hat am Kreuz. Aber das Wichtigste ist hier die Stelle, ich habe euch nie gekannt, weil das würde ja bedeuten, wenn es heißt, ich habe euch nie gekannt, dann ist ja die Frage, kann Gott lügen? Nein. Oder kann Gott vergesslich sein irgendwie? Man soll sich kein Bildnis machen, aber manche stellen sich irgendwie vielleicht mit Rauschebart im Heim dann vor. Also ich denke nicht, dass das die richtige Vorstellung wäre. Also Gott ist wohl weder vergesslich, noch wird er lügen. Ja. Deswegen kann man sich schon gewiss sein, wenn er uns einmal gekannt hat, dass er uns dann auch kennt. Und ja, deswegen finde ich es auch so gut, einfach hier auch in der Übersetzung, dass es einfach nie steht, weil es ist total klar. Ja. Also wenn wir einmal da ins Reich Gottes gekommen sind, dann kennt uns der Herr, weil er ist ein Treu in seiner Zusage und er weiß auch, was er gesagt hat oder uns zugesprochen hat. Ja. Gut. Dann gehen wir noch in Matthäus 24,9. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Also weiter. Stimmt, jetzt habe ich da gelesen. Gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Jetzt steht da irgendwie vom Glauben abfallen, gell? Aber da steht auch nicht, dass wenn man vom Glauben abgefallen ist, dass man nicht errettet wird. Die Leute fallen vom Glauben ab. Vielleicht kann man auch sagen Richtung Verleugner. Auf jeden Fall, sie fallen halt ab oder wenden sich ab. Aber das heißt nicht, dass der Vater sie nicht mehr kennt und dass sie nicht errettet sind. Und das ist halt so eine potenzielle Drohstelle, wenn man die liest. Soll man einfach verstehen, hier ist einfach gemein, dass Leute sich halt abwenden. Aber das heißt nicht, dass der Vater sie nicht mehr kennt. Ja. Oder seine Zusagen dann auch nicht mehr gelten vom ewigen Leben. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Ja, das ist korrekt. Wer bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Das heißt, auch wenn man Tod oder Verfolgung ausgesetzt ist, weiß man, am Ende steht die Rettung. Heißt aber nicht und steht hier auch nicht, dass man aus Schwäche, Angst, Furcht oder sonst irgendwas vorher einknickt, dass man nicht errettet wird oder der Herr einen nicht mehr kennt. Das ist einfach wichtig zu sehen und zu bedenken an der Stelle. Hier wird einfach nochmal betont, dass man wirklich vor Augen haben darf, selbst unter höchster Verfolgung, am Ende steht meine Rettung. Ja, komme, was wolle. Ja. Und jetzt haben wir praktisch mal so ein paar Stellen durchgegangen. Wer mich verleugnet, wer nicht vergibt, wer nicht bis zum Ende durchhält, so drohende Verdammnisgebärden, die sich auftun können, wenn man das Wort liest. Und wir sehen das bei genauerer Betrachtung, dass dieses Drohgebärde wie ein Kartenhaus ineinander zusammenfällt und einfach wieder die Gnade zum Vorschein kommt und man auch einfach das Angenommensein sieht. Ja. Dass man nicht zwischendrin denkt, hatten die Religiösen doch recht oder so, muss ich aufpassen. Und es muss auch nicht wie eine Achterbahnfahrt sein, das Leben oder auch das Bibellesen, dass man eine Stelle mit Gnade liest, total im himmlischen Angenommensein oder Rettung ist. Wenn man jetzt eine von den Stellen liest, dann wieder da ein drohender Verdammnis ist und so. Also das ist ja, es muss keine Achterbahnfahrt sein in der Richtung. Man darf sich einfach bewusst sein, das Wort Gottes widerspricht sich nicht. Das heißt, wenn uns gesagt ist, uns vergeben für alles, was auch sein wird, Christus muss nicht nochmal ans Kreuz, dann ist dem auch so. Ja, deswegen ist es wichtig, einfach mal immer ruhig zu bleiben, besonnen zu bleiben. Wir wissen, wir haben den Heiligen Geist als Lehrer, ein offenes Herz zu haben und es sich dann entschlüsseln zu lassen vom Heiligen Geist. Und man kann auch wissen, wenn Jesus etwas scheinbar Widersprüchliches sagt, dass an der einen Stelle Gnade eigentlich scheint und dann drohende Verdammnis, wie jetzt in den Stellen, aber auch nur scheinbar, kann auch praktisch so der, dass man so ein bisschen auf der Hut ist und gleich so dieser Metapher-Gleichnis-Alarm angeht. So, dass man einfach weiß, Achtung, beruhig dich, du hast die Gnade verstanden, deine Errettung ist nicht gefährdet, weil du gerade diesen Vers gelesen hast und jetzt irgendwie so ein bisschen Verdammnis anklopft, dass man da halt einfach besonnen ist und einfach mit offenen Herzen vom Heiligen Geist die Dinge sich entschlüsseln lässt. Vielleicht auch mal jemand fragt, der sich gut auskennt, auch mit dem Thema Gnade oder wahrscheinlich einfach eine gute Frucht hat im christlichen Leben, das ist oftmals auch ein gutes Zeichen. Und man muss auch verstehen, die Bibel ist an sich praktisch wie eine komplett kodierte Geheimschrift. Es gibt ja diese richtigen kodierten Geheimschriften, da kann man noch nicht mehr lateinische Sprache oder so lesen. Da brauchst du einen Schlüssel, dass du überhaupt diese Zeichen besetzen kannst, dass du weißt, welcher Buchstabe es sein muss. Die Bibel ist zwar in normaler Sprache geschrieben und praktisch in alle Sprachen übersetzt, aber um sie wirklich richtig im Sinn zu verstehen und die Wahrhaftigkeit und auch zu kennen, was Gleichnis und was dahinter steckt, brauchen wir halt einfach auch den Heiligen Geist als Lehrer. Deswegen ist der Heilige Geist der Schlüssel halt auch, dass wir die Geheimnisse des Himmelreichs offenbart bekommen. Also Heiliger Geist plus offenes Herz. Also der Heilige Geist ist hier einfach der Schlüssel. Und ja, bei vielen Religiösen, ja, ich weiß ja nicht, ob sie ihn haben oder ob das Herz nicht offen ist. Ich würde es ihm wünschen, dass sie errettet sind, aber es ist auf jeden Fall, da ist wahrscheinlich nicht Heiliger Geist und Herz zusammengetroffen bei der Theologie, die da, und offenes Herz bei der Theologie, die da mitunter hausiert und auch bei dem Gesichtsausdruck, den man dann bei der Person sieht, wenn da irgendwie, weiß nicht, Finsternis im Gesicht ist oder so, dann ist da wahrscheinlich Religion am Werk und nicht Gnade. Ja. dann gehen wir jetzt mal noch zu ein paar weiterführenden Gedanken zur Gnade. Wir haben jetzt mal so ein bisschen so die Bomben entschärft, die da gedroht haben. Und jetzt gehen wir noch mal zum grundsätzlichen Gnadenverständnis ein bisschen rein. Da gehen wir mal in Galater 5, 22 bis 33. Hier geht es um die Früchte des Heiligen Geistes, wenn der Geist Gottes in uns einzieht, wenn wir von Neuem wiedergeboren sind. Das heißt, wer mit den Lippen bekennt, dass Christus der Herr ist, also Gott ist, Gott in menschlicher Form, Gestalt, und von Herzen glaubt, dass er von Toten auferstanden ist, der wird errettet. Und da zieht der Heilige Geist ein und der trägt auch Frucht in uns dann. Und da haben wir als allererstes Liebe, das ist ja auch das höchste Gebot. Dann kommt schon die Freude, ja. Gerade bei Leuten, die Gnade, in der Gnade sind oder es halt auch richtig verstanden haben, ist die Freude natürlich sehr ausgeprägt. Und die dritte Stelle kommt schon Frieden auch. Und da ist ja die Frage, wenn man jetzt die ganze Zeit unter drohender Verdammnis leben würde, weil man vielleicht mal irgendwann Gott verleugnen könnte oder dann aus anderer Schwäche nicht bis zum Ende durchhält oder einfach irgendwie nicht vergibt. Wie sollte man denn Frieden haben durch den Heiligen Geist, wenn da immer noch, obwohl man eigentlich errettet ist, diese Verdammnis droht, dass man es aus eigener Kraft oder aus eigenem Werk wieder verbocken könnte? Gell? Da ist ja auch die Frage, wie sich wirklich friedenvoll Bahn brechen sollte, wenn man nicht errettet ist. Hä? Das war nur kurz dazu. Dann gehen wir mal zu Epheser 6, 11 bis 18. Kommen wir zu unserem Lieblingswidersacher. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Sieht man auch schon, von Gott kommt nur Gutes, gell? Sagt ja auch Jakobus 1,17, der Herr ist der Vater aller Lichter, von ihm kommen gütige, vollkommene Dinge. Ja. Es kann höchstens mal sein, dass einen aus Liebe züchtigen oder zum Guten erziehen muss, aber dann auch wahrscheinlich mit probaten Mitteln, die dann halt in einem angemessenen Rahmen stattfinden. Ja. Aber auf jeden Fall, die bösen Sachen kommen halt nur vom Feind. Ja. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wir haben ja schon Sieg in Christus. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Die Wahrheit ist ja Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und jetzt in Verbindung zur Wahrheit, denn durch die Wahrheit Jesus Christus, die wir angenommen haben und erkannt haben, sind wir gerecht gesprochen. Also haben wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten, verkündet die frohe Botschaft. Evangelium heißt ja auf Griechisch auch übersetzt frohe Botschaft. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil schädlich, unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf. Man sagt auch Helm des Heils, man könnte auch sagen Helm des Heils, der Heilsgewissheit, und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort, weil der Feind kennt halt das Wort und er weiß, was Sache ist und er muss dem halt auch Folge leisten. Aber der entscheidende Vers ist der 17er hier, setzt den Helm des Heils auf. Weil eben das so wichtig ist, dass man halt im Frieden ist, aus der Friede des Angenommenseins vom Herrn agieren kann, dem Herrn dienen kann, ist es wichtig, dass man einfach den Helm der Rettung aufhat, dass man weiß, man ist errettet, komme, was wolle. Mir ist vergeben, was für alles ist, war und jemals sein wird. Ich kann es nicht aus eigener Kraft verbocken und darf einfach im Frieden und des Angenommens sein. Weil der Feind versucht halt auch bei uns mit Verdammnis zu kommen, wie über ein paar Bibelverse, wie wir sie auch gerade besprochen haben, um uns da wieder in Furcht zu bringen. Und Furcht ist ja Antiglaube oder Angst oder Antiliebe auch. Und statt dass wir in der Liebe sind, dass wir in Furcht sind. Und dann kommen wir oftmals nicht richtig voran, stocken oder im schlimmsten Fall können wir uns sogar rückwärts entwickeln. Deswegen will der Feind immer versuchen, bei der Gnade reinschießen. Und es gibt halt viele Bibelstellen, wir haben ein paar gerade besprochen, die auf den ersten Blick potenziell nach Verdammnis klingen können, auch für Errettete. Aber wenn man halt das weitere Gnadenverständnis heranzieht, kann dem nicht so sein. Und man kann sie halt immer richtig in den Kontext rücken. Und ja, spürt dann natürlich auch wieder die Wahrheit fließen, ja. Das ist einfach so wichtig. Wir wissen, immer wenn Verdammnis kommt, das ist der Feind, der will uns halt aus dem Frieden bringen. Ja. Dann gehen wir mal noch in Epheser 1, 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufdrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Eigentlich ist damit alles gesagt. Aber trotzdem können wir es nochmal kurz ein bisschen reingehen. Also erstmal durch Glauben sind wir gerechtfertigt, durch den Glauben angenommen, wie es versprochen hat. Gott ist treu. Durch Christus haben wir den Heiligen Geist empfangen. Johannes hat mit Wasser getauft, Jesus hat mit dem Heiligen Geist getauft. Der Dreieinigkeit nach sind Gott, Vater und Heiliger Geist ja eigentlich eher eine Person, kann man auch sagen. Gott hat uns mit Gott getauft. Also Gott oder Gottes Geist ist jetzt in uns. Und wir sind auch ein Tempel des Heiligen Geistes, also auch rein und gerecht gesprochen. Ja. Auf jeden Fall hat er damit ein Siegel uns aufgedrückt, zur Bestätigung, dass wir sein Eigentum sind, also sind versiegelt. Gell? Und kein Gegenstand kann das selbst verbocken oder auch keine Person, die von der Macht dem allmächtigen Gott, die über ihm steht und diese Siegel gegeben hat, dass sie sein Eigentum ist, könnte das wieder entsiegeln, weil deswegen ist es halt versiegelt auch. Ja. Man sagt ja auch besiegelt, man besiegelt eine Sache, wenn sie beschlossen ist. Manchmal sagt man auch, man trinkt irgendwie einen Schluck, um was zu besiegeln oder so. Und der Heilige Geist ist gewissermaßen, 14, eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Wie ist denn das? Eine Anzahlung macht man ja, dass man sagt, man meint es ernst. Wenn man eine größere Sache kaufen will, leistet man eine Anzahlung, damit derjenige weiß, der Typ kommt dann auch oder nimmt es auch. Deswegen zahlt man 10%, 15%, 20% an oder so. Und das ist genau die Anzahlung, die uns gegeben wurde für unser ewiges Leben und für unsere Rettung, ist dieser Heilige Geist in uns. Ja. Und Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung von uns. Also wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, haben wir damit verbürgt von Gott die vollständige Erlösung und wir sein Eigentum sind. Also ja, ist echt großartig. Ja. Ich war selbst richtig begeistert, als ich es gelesen habe. Ich bin generell gern begeistert, aber da besonders. Ja. Die Bibel begeistert mich. Ja. Dann geben wir mal noch in Römer 3, 28. Einfach ganz kurz hier noch. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Also einfach auch nochmal eine kleine Bestätigung oder eine große Bestätigung, dass wir durch Glauben gerechtfertigt sind und nicht aus Werken. Gell? Durch Glauben gerechtfertigt, Heiliger Geist als Unterpfand, sichere Zusage von Gott für die Erlösung. Einfach nochmal eine kleine Stelle dazu. Jetzt noch eine sehr schöne Stelle, auch die sind alle sehr schön, aber die ist auch sehr schön. Johannes 10, 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Also Jesus ist Gott in Menschengestalt. Aber auf jeden Fall, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand reißen. Wir haben es hier mit dem allmächtigen, allwissenden Gott zu tun, der uns versiegelt hat. Wir haben den Heiligen Geist als Anzahlung. Und und wir lesen dann halt einfach nochmal, sie werden niemals verloren gehen. Ja, also ja. So, wir sind ein Schaf von Gott, wenn wir die Gnade angenommen haben, und sie werden niemals verloren gehen. Ja. Und ich kenne sie. Vers 27, ich kenne sie. Vielleicht nochmal zeigen. Da haben wir es ja, ich kenne sie. Kann da noch jemand sagen, ich habe euch nie gekannt? Wahrscheinlich nicht, wenn er Gott ist und treu ist und seine Zusagen Bestand haben. Ja. Und natürlich noch meine Schafe hören meine Stimme. Wir sind ja auch so ein bisschen prophetisch. Gell? Deswegen wissen wir sind schon prophetisch. Wir müssen nicht noch in irgendein Trainingscamp gehen. Das soll nicht heißen, dass man manche Sachen vielleicht auch trainieren kann, aber grundsätzlich wissen wir haben Gott und er leitet uns. Wir haben ihn als Navigationssystem. Wir wissen, wenn er mal nichts sagt, dann weiter geradeaus. Und wenn es rechts oder links abgeht, wird er sich wahrscheinlich schon melden, wenn wir seine Stimme hören und er uns zum Guten leitet. Ja. Dann noch eine Überlegung. Es gibt ja auch diese riesigen Evangelisationsveranstaltungen in Afrika auch, im CFAN, Christians for African Nations, was ja auch Reinhard Bonke aufgebaut hat in den letzten 50 Jahren, ist inzwischen verstorben seit ein paar Jahren. Aber es gibt natürlich noch die Organisation, da wurden jetzt knapp 100 Millionen Leute bekehrt. Und die haben so riesige Veranstaltungen. Der Rekord war mal sogar irgendwie 1,1 Millionen Leute haben sich bekehrt bei einer Veranstaltung. 1,6 waren da, 1,1 haben sich bekehrt. Und bei vielen Veranstaltungen sind immer 10 oder auch 100.000 Leute da. Ja. Und da gibt es auch immer diese Entscheidungskarten, die man da ausfüllen kann, dass die das registriert haben, wer eine Entscheidung für Christus getroffen hat, wer das angenommen hat. Ja. Und wenn man jetzt meinen würde, da gäbe es Ausnahmen, irgendwie verleugnen, nicht vergeben oder nicht bis zum Ende durchhalten oder wie auch immer, dann müsste man diesen Leuten, die jetzt alle in der Gnade sind und das angenommen haben, am Ausgang so einen Ausnahmezettel mitnehmen. Aber hier ist noch die Ausnahmeliste, gell? Weil es ist nur 95% bezahlt, man kann auch so ein bisschen was falsch machen. So. Nee, der Gott kennt dich und dir ist für alles vergeben. So. Also allein schon, wenn man sieht, wie diese großen Evangelisationsveranstaltungen laufen, wie viele Leute sich da auch wirklich bekehren, auch weil die Botschaft so einfach ist, die frohe Botschaft. Gell? Einer, Jesus Christus, Gott, der in Menschengestalt herkam, das Wort ist Gott und das Wort wurde Fleisch, also Jesus Christus, ist für uns am Kreuz und hatte nie einen falschen Gedanken und Handlungen und deswegen war er so ein reines Opfer, das für alles bezahlt wurde, was jemals ist, war und sein wird. Wenn man uns einmal angenommen hat, dann hat man halt diesen Joker und dann kennt er uns und wird einen auch noch weiterhin kennen. Ja. Ist einfach nochmal, dass man sich vor Augen hält, wie absurd es wäre mit diesem Ausnahmezettel da am Ausgang von der Evangelisationsveranstaltung, wo alle total euphorisiert sind und dann kommt diese religiöse Ausnahmeliste da noch. Die kriegt man dann auch mit. Ja. Dann gibt es einen ganz praktischen Test. Wir sind ja auch immer charismatisch und viele Leute können ja, das ist ja eine Gabe, die recht oft kommt bei vielen oder relativ früh, oftmals auch schon nach einem Jahr oder wie auch immer, ist ja das Sprachengebet. Ne? Und wir können ja in Sprachen beten, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Ne? Wenn man jetzt meint, man hätte eine Person nicht vergeben und wäre gerade in Unvergebenheit, wenn man diese Stelle wörtlich nehmen würde, die wir besprochen haben, wäre man jetzt ja nicht mehr rettet. Gell? Und dann kann man ja mal testen, wenn man gerade in Unvergebenheit ist, ob man noch in Sprachen reden kann. Weil wenn man dann noch in Sprachen reden kann, hat man anscheinend immer noch den Heiligen Geist als Unterpfand in sich. Das heißt, es bedeutet, es ist eine starke Metapher und handelt hier nicht um die Rettung. Gell? So kann man es dann praktisch auch, habe ich auch schon mal probiert, ganz praktisch einfach lösen. Ja. Gut. Also Gnade ist klar und wir wissen, Jesus redet oft in Gleichnissen. Es geht eigentlich immer um starke Metaphern oder auch mal um Züchtigung. Aber es geht nicht darum, dass jemand, der seine Errettung einmal bekommen hat, diese wieder verlieren kann. Ja, Wort Gottes kann sich nicht widersprechen, haben wir schon gesagt. Und wir müssen einfach wissen, der Feind versucht uns halt in die Verdammnis zu ziehen. Mit Bibelstellen, die auf den ersten Moment vielleicht nicht so ganz eindeutig sind, die man da halt in Ruhe mal anschauen muss mit dem richtigen Gnadenverständnis. Deswegen sollten wir ihn einfach nicht den Gefallen tun, dann Unruhe zu geraten und mit ihm praktisch oder in seine Achterbahn einzusteigen, um dieses Errettet-Nicht-Errettet-Ding da mit ihm zu fahren. Und lieber nicht die Achterbahn zu nutzen, halt einfach beim Herrn zu sein, in der Gnade. Ja. Gut, dann ist vielleicht noch klar, also Jesus hat das Gesetz erfüllt, aber nicht aufgehoben. Er hat für uns, wir haben bestanden durch ihn. Aber trotzdem ist es natürlich gut, sich an die Gebote Gottes zu halten, ist ja klar. Und aber einfach aus Liebe und Überzeugung und Frieden heraus und nicht aus Zwang, dass man denkt, Verdammnis könnte drohen. Das ist natürlich wichtig. Und er hat auch kein neues Gesetz gebracht. Ich habe auch schon mal von Religiosen gehört, der hat aber ein neues Gesetz gebracht und es gilt jetzt so. Die tun praktisch, dass da alles wörtlich nehmen oder auch denken, wenn sie es nicht erfüllen, sind sie nicht errettet. Deswegen muss man einfach wissen, generell das Gesetz ist praktisch nur Liebe Gott und seinen Mitmenschen gegenüber in feste Formen gegossen. Da kam das Gesetz bei raus praktisch. Ja. Und Jesus tut nur noch mal darauf hinweisen, die Liebe betonen, manche Sachen besonders rausstreichen, vielleicht manche Sachen mehr unter die Gnade stellen auch. Zum Beispiel, dass er der ehebrechenden Frau auch vergibt und sagt, sündige von nun nicht mehr. Und aber es sind keine neuen Gebote, nach denen wir wieder gerichtet werden, wie beim alten Gesetz. Das ist einfach wichtig zu verstehen. Ja. Er hat einfach die Dinge nochmal neu beleuchtet, ein paar Sachen besser ausgeführt. Und wir sind unter der Gnade. Ja. Da habe ich nochmal so ein paar abschließende Verständnisfragen. Also glaubt jemand, dass ich das Wort Gottes widersprechen kann? Nein. In seinem Sinn letztlich. Glaubt jemand, dass, wenn Jesus selbst sagt, dass er oft in Gleichnissen redet, wir jedes Wort von ihm wörtlich nehmen sollten sofort? Nein. Glaubt ihr, dass Gott lügen kann? Nein. Oder glaubt ihr, dass Gott vergesslich ist, er der Allwissende? Nein. Glaubt ihr, dass wenn uns einmal von Gott vergeben ist für alles, was ist, war und sein wird, wir vor Gott durch eigene Fehler wieder ungerecht dastehen können? Nein. Glaubt ihr also, dass wir unsere Rettung verlieren können? Nein. Also sechsmal Nein bedeutet in dem Fall Freude, weil wir halt einfach diese Gnadengewissheit haben. Dann, ja, weil wir jetzt ja schon so gut drauf sind, wollen wir mal zum Abschluss noch in Matthäus 11, 28 gehen. Ich habe einfach mal in eurem Namen gesprochen. Das hat bei mir noch die Überschrift Jesu Einladung. Das finde ich auch eine sehr schöne, passende Überschrift. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Also wenn man es annimmt, er hat es uns abgenommen am Kreuz auch. Auch unsere Schuld, aber auch Alltagssorgen. Christus sind wir mehr als Überwinder, haben den Herrn als Arzt, Versorger, alles, was man braucht. Wenn man sich einen Wunschzettel schreiben würde, dem würde nicht mehr einfallen, als was wir haben als wiedergeborene Wesen bei Gott. Was will man als Versorger mit allem, was man braucht? Arzt, Schutz, ewiges Leben. Also, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Ja, also, nachfolgen, das anzunehmen auch. Von Herzen demütig zu sein oder auch einfach in der Liebe zu sein. Und ganz wichtig jetzt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Weil wir wissen, wir befinden uns schon ewigen Leben, wir wissen, wo wir hingehen, was auch immer kommt. Der Herr kennt uns und wird uns immer kennen. Und ja, das ist einfach super. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also wir haben keine wirkliche Last mehr durch Christus, weil er hat sie uns abgenommen. Es mag sein, dass noch Herausforderungen kommen, aber in Christus sind wir mehr als Überwinder. Alles dient uns zu unserem Besten. Das heißt, selbst wenn eine große Herausforderung mal kommt, sind wir danach sind wir gewachsen und es hat uns auch zum Besten gedient. Ja? Also ja, das ist total positive Einladung und wieder Evangelium pur auch. Ja. Gut. Ja, dann wollen wir mal noch beten zum Abschluss. Ja, danke, himmlischer Vater, dass du in Form von Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen bist. Danke dafür, dass du komplett rein warst in deinem Tun und deinem Denken, nicht eine Sünde auf dich geladen hast, sodass dein Opfer am Kreuz so groß war, dass du das reine Opferlamm bist, dass es für alle Sünden gereicht hat, jemals sind, waren und sein werden zu tilgen. Ja. Uns ist damit nicht automatisch vergeben, wir müssen es einfach annehmen, dieses Geschenk. Viele von uns haben es schon angenommen. Danke dafür, dass wir es angenommen haben und uns dann vergeben ist, wir diese Gnadengewissheit haben. Danke dafür, dass es so wirklich so einfach ist, dass wer mit den Lippen bekennt, dass Christus der Herr ist, also Gott ist, und vom Herzen glaubt, dass er von Toten auferstanden ist, errettet wird. Danke dafür, dass du es uns so einfach gemacht hast und ja, uns einfach diesen Frieden, diese Freude, diese Liebe, was auch die ersten drei Früchte des Heiligen Geistes, deines Unterpfandes an uns, deine Anzahlung für unser ewiges Leben, für unser himmlisches Erbe bei dir gegeben hast. Ja, und danke dafür, dass wir einfach immer im Frieden sind mit der Gnade, dass wir sie klar verstanden haben, dass wir besonnen sind, dass wir keine Achterbahn fahren, wo es hoch und runter geht, mal eine Gnadenstelle, mal eine Stelle mit scheinbarer Verdammnis. Wir sind klar im Wort, wir haben die Wahrheit erkannt, wir haben die Gerechtigkeit an, den Helm des Heils auf und wir stehen unter deinem Schutz und in deinem Frieden und in deiner Gewissheit. Wir wissen, wir haben auch einen Widersacher, den Feind, und er versucht uns gerade bei dem zentralsten Punkt deiner Gnade, dass wir überhaupt zu deiner Familie gehören, dort anzugreifen und zu attackieren. Von daher danke dafür, dass wir einfach diese Weisheit und Besonnenheit haben, ihm diese Tür nicht allen Spalt weit zu öffnen, sondern einfach ganz klar in der Gnade zu sein und einfach zu wissen, was du für uns getan hast und dass du uns kennst und uns immer kennen wirst. Ja. Und danke auch für das Feuer, das der Heilige Geist in uns gebracht hast, dass es lodert, dass es brennt, dass es uns antreibt, dass es ein Feuer ist, das immer stärker wird, wie ein Brand, der sich ausbreitet, und dass wir wirklich unter Feuer sind und dem Herrn dienen wollen und ihm nachfolgen wollen, dass wir Werke für die Ewigkeit tun wollen. Ja, wir wissen, wir waren wie verletzt auf dem Schlachtfeld, verloren und verletzt. Wir wurden in dein Krankenhaus gebracht, wir wurden aufgenommen, wir wurden errettet, wir wurden geheilt, wir wurden befreit. Und als wir dann heil waren, was eigentlich alles im gleichen Moment stattgefunden hat, aber auf jeden Fall hast du uns auch deine Vollmacht gegeben, und Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und die frohe Botschaft zu verkünden. Ja, dass wer von Lippen kennt, dass Christus der Herr ist, von Herzen glaubt, dass er von Toten auferstanden ist, errettet wird. Dass es so einfach ist, dass wir diese Vollmacht haben, die frohe Botschaft zu verkünden und Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und danke dafür, dass du für jeden von uns auch deine individuelle Bestimmung hast, dass wir diesen Weg gehen dürfen und ja, dass wir dann, nachdem wir von dir geheilt wurden und ausgesendet wurden, jetzt keine weltlichen Schätze sammeln, sondern Werke für die Ewigkeit tun. Und danke dafür, dass unser Schatz im Himmel immer größer und prächtiger wird und ein tolles Erbe auch im Himmel auf uns wartet. Wir tun es nicht deswegen, deswegen, wir tun es der Sache willen, weil du gut bist und wir uns dir dienen möchten und wir dir dienen möchten, aber wir wissen, wir verzichten vielleicht auf manche irdischen Schätze oder wo andere einen Karrierefokus drauf haben, aber wir sammeln dafür die Schätze im Himmel und wir bereiten uns auch auf unsere Position vor, die du eines Tages für uns hast. Und ja, wir sind im Frieden, wir wissen, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist der Himmel, wenn wir eines Tages diese Erde verlassen. Und ja, danke dafür, dass du alles so gut gemacht hast, prächtig gemacht hast. Siehe, ich mache alles neu, was auch das Motto ist für dieses Jahr. Und danke dafür, dass du jeden von uns einfach mit Feuer und Vollmacht vorangehen lässt. Danke dafür, dass du unser Hirte bist, dass wir deine Schafe sind und deine Stimme hören, dass du uns leitest. Wir sagen, wir sind bereit, wir stehen uns zur Bereitschaft, wir haben Bereitschaftsdienst, himmlischer Vater. Also lenke und leite uns und nutze uns und lass uns Werke für die Ewigkeit gehen und an deinem Reich bauen. Amen.